Hast du schon öfter darüber nachgedacht, in Gold zu investieren, weißt aber nicht, wie du anfangen sollst? Ein Goldsparplan ist der einfachste Weg, dein Geld sicher in Edelmetalle anzulegen. Es geht nicht nur darum, einfach irgendwie Gold zu kaufen, sondern dir eine langfristige, flexible und sichere Vermögensstrategie aufzubauen. Und das ist viel einfacher, als viele denken. Der erste Schritt ist oft der schwierigste, sich endlich für den Vermögensschutz zu entscheiden und zu starten. Heute zeige ich dir im Gespräch mit Wendelin, wie ein Goldsparplan funktioniert und warum er so eine einfache und verlässliche Methode ist, um dein Geld langfristig zu sichern. Wir besprechen die Basics, wie du starten kannst, wie du einzahlen musst und wie du langfristig von der Stabilität des Goldes profitierst. Und wir gehen auf die häufigsten Fragen ein, die unsere über 10.000 Kunden bei der Noble Metal Factory vor dem Goldkauf stellen.
Hallo Ronny, ich danke für die erneute Einladung und heute auch ein ganz spannendes Thema, wo ich mich darauf vorbereitet habe, das Thema Goldsparplan. Das ist ja für die meisten von Beginn an spannend. Ich habe ja auch auf Social Media die Einblicke und darüber gibt es ganz oft Fragen zu diversen Modellen des Goldsparplans, wie man denn in Gold anlegen kann, auch viele Anfänger, die vielleicht Fragen haben, wie startet man damit. Und ich habe selbst auch schon über ein Jahr jetzt einen Goldsparplan bei euch, bei dem ich regelmäßig mindestens 100 Euro im Monat einzahle. Aber für alle, die jetzt mal noch nicht dabei sind, noch wenig Erfahrung damit haben, was genau ist eigentlich ein Goldsparplan und wie funktioniert der?
Ja, Wendelin, also der Ablauf ist in der Regel relativ unkompliziert. Grundsätzlich erstmal musst du dich natürlich, wenn du so einen Goldsparplan startest, bei uns legitimieren. Das heißt, wir müssen dich kennenlernen, Personalausweis, Kopie, Bankdaten. Das geht aber in der Regel ganz schnell, weil wir das online alles erfassen. Und es ist natürlich gut, wenn es vorher zu einem persönlichen Gespräch mit einem unserer Experten im Team kommt, dass wir dort mal grundsätzlich abklopfen, welche Ziele du verfolgst, welchen Anlagebetrag du investieren möchtest, ob du es monatlich zahlen möchtest, ob du eine Einmalzahlung machst oder eine Kombination aus beiden. Du kannst hier einfach flexibel entscheiden, wie viel du einzahlen möchtest. Und das Ganze ist eben nicht so aufgebaut, dass du das dann einzahlen musst, sondern das ist ein freiwilliges Konstrukt. Das heißt, nur wenn du zahlst, erwerben wir tatsächlich auch physisches Gold. Und das Ganze geht schon mit kleinen Beträgen los. Du kannst bei uns ab 50 Euro monatlich starten, einmal Zahlungen natürlich auch so in der Größenordnung. Da bist du völlig flexibel, da haben wir keine Untergrenze. Und dann legst du in der Regel auch noch eine Laufzeit fest. Das heißt, wie lange willst du das machen? Du musst dich aber grundsätzlich nicht daran halten. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist keine Verpflichtung. Das ist eher erstmal ein grobes Abschätzen, ein grobes Gucken, wie lange soll denn das Ganze aller Voraussicht nach laufen. Weil wir wissen natürlich auch nicht, wir können nicht in die Zukunft gucken. Wir wissen nicht, ob das durchzuhalten ist oder ob es zwischendurch dann auch mal zu Pausen kommt oder ob du dein Ziel überhaupt erreichst. Da spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Aber grundsätzlich ist das eine absolut flexible Sache. Deswegen haben wir uns auch für dieses Modell entschieden, weil wir einfach wissen, dass die Zukunft nicht prognostizierbar ist. Es kommt immer wieder zu Unwägbarkeiten und dementsprechend muss dein Vertrag auch in der Lage sein, sich da flexibel anzupassen.
Ich weiß es ja von meinem Sparplan mal für die Zuhörer, wenn man sich dazu entscheidet, über Zeitraum XY anzulegen, ist es ja nicht fest bindend, sondern so wie ich es verstehe, ist es ja auch mehr so das Commitment sich selbst gegenüber, dass man sagt, man möchte ein finanzielles Ziel, das man auch mit einem Zeitraum versehen kann oder versehen sollte. Richtig?
Das stimmt, ja. Das ist ein Commitment, was man für sich selbst erstmal machen muss. Auch für uns wichtig in der Beratung, dass wir auch da entsprechende Hinweise geben können und dass man selbst auch ein Ziel hat, dass man einmal weiß, wo will ich hinkommen, was will ich mir hier in den nächsten Jahren beiseite legen, was brauche ich einfach auch für meine Zukunft.
Okay, weil das mit der Flexibilität kann ich jetzt persönlich von meiner Erfahrung auch genauso unterschreiben. Von allem, wie es abläuft, wie man einzahlt, ob man jetzt mal mehr einzahlen will, ob man sagt, den Monat zahle ich mal nicht ein, wenn man das in irgendwas anderes ausgeben möchte. Das klingt ziemlich einfach. In der Praxis ist es auch so. Und wie kann ich mir das aber vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich möchte für 50 Euro Gold kaufen? Das ist ja jetzt nicht mal ein Gramm. Was passiert genau mit dem Geld, das ich einzahle? Also wird dann für 50 Euro nur ganz bisschen Gold gekauft? Ist das so, wie ich mir das vorstelle?
Ja, man muss es halt auf die 10.000, über 10.000 Kunden hochskalieren. Natürlich mit 50 Euro kriegt man aktuell bei den Preisen kein ganzes Gramm. Wir liegen bei ca. 110 Euro das Gramm aktuell. Da ist man mit 50 Euro natürlich nur mit einem Bruchteil dabei. Aber wir kaufen tatsächlich bei jeder Einzahlung physisches Gold ein. Ne? Aber in der Masse, nicht für jeden Einzelnen, sondern wir kaufen das als Sammelbestellung, so könnte man das sagen. Und dann hältst du natürlich, Wendelin, erstmal nur einen Anteil an so einem Barren. Wenn du dann den zweiten Monat wieder zahlst, dann hast du ja schon fast ein ganzes Gramm zusammen, was du dir dann auch ausliefern lassen kannst. Aber solange du kein ganzes Gramm zusammen hast, ist es halt nicht auslieferfähig.
Okay, da waren jetzt ein paar Punkte. Also man hat seinen Anteil, den man da hat. Und wie du schon gesagt hast, es ist direkt, also physisches Gold, das man erwirbt. Ja. Kein Papiergoldanteil. Es gehört einem. Man ist selbst tatsächlicher Eigentümer von dem Ganzen. Also es ist mein Gold. Ja, ich kann es auch jederzeit, wenn ich möchte, in Händen halten. Ab einem Gramm hast du auch schon gesagt.
Genau,
ja? Das ist ja so das Wichtige für viele, wo man vielleicht diesen Knoten drin hat, wo ich immer merke auf Social Media auch, ja, wie geht das denn? Wie kann ich denn ab 50 Euro schon Gold kaufen? Und dann schicken die Leute mir ganz oft den Preis pro Gramm und sagen, ja, das geht doch gar nicht.
Das nennt man Bruchteilsgemeinschaft, ne? Wenn sich jetzt zum Beispiel zwei so eine 50-Euro-Sparplan Halter einen Barren teilen, einen Grammbarren, dann nennt man das Bruchteilsgemeinschaft. Und die wird so lange aufrechterhalten, wie man eben kein ganzes Gramm zusammen hat. Du bist aber trotzdem der Eigentümer dieser Ware oder dieses Barrens. Das ist immer ganz wichtig. Das ist ein ganz großer Unterschied auch zu anderen Anbietern. Dort hat man nur einen Anspruch auf Herausgabe des Goldbarrens. Man ist nicht selbst der Eigentümer. Ne? Das muss man ganz klar unterscheiden. Also der wirtschaftliche Eigentümer ist immer sehr wichtig und der ist bei uns ganz klar definiert, nämlich der Kunde.
Okay. Auch eine sehr wichtige Information. Und die zweite Sache ist auch, man kauft das zu einem Tageskurs, zu einem Durchschnittskurs. Wenn ich mich entscheide, das zu kaufen, wie läuft das dann quasi auch ab?
Man muss erstmal wissen, wie so eine Preiskalkulation aussieht, ja, am Edelmetallmarkt. Es gibt den sogenannten Spotpreis. Der schreibt sich mit einem T, das andere wäre nämlich ein Spotpreis, das ist was anderes. Der Spotpreis ist also quasi der Marktkurs von Gold und Silber, Platin, Palladium natürlich auch. Man könnte es also als Rohwert bezeichnen, ne? Das ist ein Rohwert, das ist aber nicht der Preis, zu dem ich heute real Barren oder Münzen kaufen kann, sondern es ist erstmal der Marktwert von unbearbeitetem Metall.
Verstehe.
Und wenn du jetzt quasi sagst, ich möchte jetzt einen Barren oder ich möchte eine Münze, dann gibt es eben Raffinerien, Münzprägeanstalten, die dir dann die gewünschte Form erstellen. Und das Ganze ist dann natürlich mit zusätzlichen Kosten, mit Aufschlägen verbunden, die du dann als Endabnehmer natürlich zahlen musst. Der Händler will auch noch ein bisschen was verdienen. Bei Silber hast du ein bisschen die Mehrwertsteuer noch mit dabei und so weiter und so weiter. Also der Spotpreis ist also quasi die Basis und dann kommen dort, je nachdem, was man nachfragt, entsprechende Aufschläge mit dazu. Das muss man wissen.
Ja.
Ja, man kauft also nicht zum Spot.
Okay, wenn ich für 50 Euro dann Gold kaufe, bekomme ich diesen Betrag in Gold halt eben zu dem Preis, der sich da errechnet, diesen Anteil in Gold. Ne? Mhm. Verstanden. Was ich als Depotkunde jetzt selbst auch sagen kann, ist, dass man auch jederzeit selbst online im Depot nachschauen kann, wie viel Gold man denn hat. Auch die Aufteilung, wenn man vielleicht nicht nur Gold kauft, sondern auch Silber, Platin oder Palladium. Man sieht das da sehr schön aufgeschlüsselt im Kuchendiagramm oder wie man sich das anschauen möchte, quasi online direkt auch greifbar. Und eine der wichtigsten Fragen für mich und auch für viele andere in so einem Fall, ich meine, ich sehe das, wie viel ich besitze sozusagen oder wie viel Eigentum ich habe. Wo liegt das dann aber?
Ja, bei der Einrichtung des Goldsparplans legst du ja einen Lagerort fest. Da haben wir momentan eben die drei Möglichkeiten, Frankfurt am Main, Zürich oder London. Das kannst du dir aussuchen. Und da liegt das Material dann auch. Also wenn du jetzt Zürich zum Beispiel wählst, was die meisten tun, dann kaufen wir die Ware in der Schweiz ein und lassen sie direkt in unser Lager in Zürich einlagern. Dort hast du dann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte es mir ausliefern lassen. Das heißt, du kannst sogar selbst dahin fahren, es dir vor Ort abholen. Oder aber, was die meisten unserer Kunden eben wählen, wenn sie sich was ausliefern lassen möchten, dass sie sagen, komm, liebe NMF, mach mal, schick mir das mal nach Hause, dann übernehmen wir das. Ja, dann holen wir das aus dem Lager und schicken es dir nach Hause. Das ist natürlich nochmal mit ein paar zusätzlichen Kosten verbunden, aber die halten sich im Rahmen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Aber so muss man sich das grundsätzlich vorstellen. Das Gold liegt tatsächlich dort vor Ort im Tresor?
Genau, das ist nämlich eine wichtige Frage. Du hast jetzt gesagt, die drei Lagerorte, wo liegt das denn dort? Du hast schon jetzt gesagt, Tresor, Lager, aber bei der Bank oder wo ist das denn, das Gold?
Wenn man sich den Goldmarkt mal global anschaut, gibt es drei große Player, das sind, wo man lagern kann, die sich auf Lagerlogistik einfach spezialisiert haben. Das sind die Amerikaner, Brinks, großes S&P 500 notiertes Unternehmen, ist eigentlich so der größte Anbieter. Dann gibt es Malka Amit und dann gibt es die Loomis. Und ich habe mich vor vielen Jahren für Loomis entschieden und habe mit denen die Lagerverträge geschlossen und stelle jetzt unseren Kunden quasi diese Lagermöglichkeiten zur Verfügung. Das kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Die Lagergebühren, die werden ja direkt vom Depotanteil mit immer wieder abgezogen, quartalsweise. Da musst du also nichts extra zahlen. Das wird automatisch mit dem Depotwert verrechnet. Aber so muss man sich das also vorstellen. Loomis ist ein Anbieter, die weltweit Tresoranlagen gebaut haben. Und dort kann man sich also als Goldhändler oder aber auch Banken, Versicherungen, Pensionskassen können sich dort quasi einmieten und können Gold lagern. Der Privatanleger selbst kann das nicht. Das können also nur solche Unternehmen, die ich gerade genannt habe. Und das sind Hochsicherheitstresoranlagen. Das ist schon höchste Sicherheitskategorie und da kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass da nichts wegkommt. Ich habe zumindest noch nichts Negatives gehört.
Ja, okay. Und die sind ja auch mit Absicht so gewählt, ein Hochsicherheitslager, dass jetzt Banken und Staaten unabhängig da ist, wo dann auch quasi die Edelmetalle verwahrt sind. Ne? Dass ich das außerhalb des Systems bin und halt den Vorteil da nutze.
Völlig guter Punkt, Wendelin. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, ein Bankschließfach anzumieten und das dort zu lagern. Das halte ich für eine schlechte Idee, weil man ja mit so einem Goldkauf erstmal bewusst auch aus dem System aussteigt, aus dem Finanzsystem. Weil man sagt, naja, ich habe hier so Bedenken, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, ich traue dem System nicht mehr so recht, ob das so stabil ist, wie es uns immer suggeriert wird. Und ich brauche vielleicht, um mich abzusichern, mal etwas abseits davon. Und da bietet sich halt physisches Gold an. Es dann aber wieder dem System zu überlassen und es im System einzulagern, also sprich in der Bank, das halte ich für eine nicht sehr kluge Entscheidung. Deswegen raus aus dem Bankensystem, solche Konzepte wie die unsrigen oder wie das unsrige nutzen und eben außerhalb dieser ganzen Systematik seine Edelmetalle zu verwahren, ist, denke ich, in der aktuellen Phase eine gute Entscheidung.
Okay. Und korrigier mich, wenn ich falsch liege, weil du hast ja gerade eben auch erwähnt, es gibt ja auch Kosten, die natürlich mit so einem Hochsicherheitslager auf sich gehen. Die Frage bekomme ich ja auch aktuell oft gestellt auf Social Media, dadurch, dass wir das Lagerthema ja auch gerade sehr präsent ist, dass wir ja viel über die Lagerung sprechen, ob zu Hause in einem Hochsicherheitslager, ist dann immer so, ja okay, in Hochsicherheitslager, und die Leute haben dann oft das Bild im Kopf, dass irgendwie dann die Wertentwicklung fast komplett für das Hochsicherheitslager drauf geht oder so. Und ich meine mal, selbst auch eine Beispielrechnung aufgestellt zu haben, nagel mich jetzt nicht drauf fest oder korrigiere mich, wenn man mal mit 10.000 Euro rechnet, die man da gelagert hat oder so, ist man irgendwo, es schwankt, aber vielleicht bei 50 Euro oder was das einen kostet im Jahr, das irgendwie da an einem Hochsicherheitslager zu verwahren, oder?
Ja, das kommt hin. Also es ist ein bisschen mehr. Es sind ungefähr bei 10.000 Euro sind es ungefähr 120 Euro im Jahr. Da ist alles drin, alles abgesichert mit. Da ist ja auch eine Versicherung drin und so weiter. Aber wenn jetzt Gold nur 2% Preissteigerung pro Jahr erzielen würde, dann wäre das ein schlechtes Geschäft mit der Lagerung, weil dann bleibt ja für den Anleger nichts übrig, weil man muss ja die Lagergebühren dann abziehen und dann hat man eine Nettorendite, die unterhalb der Inflationsrate liegt. Da aber Gold in den letzten Jahren deutlich über 9%, ja sogar 10%, kommt auf den Zeitpunkt an, wo man das loslaufen lässt, erzielt hat, ist es kein schlechtes Geschäft. Wenn man jetzt 10% pro Jahr Preissteigerung hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte und dann davon 1,2% abzieht, dann bleiben immer noch knapp 9% übrig, was in meinen Augen doch eine sehr ansehnliche Rendite ist, die seinesgleichen sucht.
Korrekt. Und was ich auch wichtig finde, darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe auch in meinem Umfeld viele Leute, die dann darüber nachdenken, vielleicht doch alles zu Hause zu haben oder so, aber dann ist man ganz schnell bei einem Tresor und auch das privat zu versichern und dann hat man Kosten auch in ganz anderer Höhe. Also das finde ich auch nochmal persönlich wichtig gegenüberzustellen, dass man das da auch so sieht. Ne? Da ist eine Verhältnismäßigkeit, die absolut gegeben ist.
Ja, ein guter Tresor mit einer guten Ausstattung, mit einer gewissen mit einer gewissen Einbruchssicherheit, mit einer Feuerfestigkeit, den kriegt man nicht für 100 Euro. Da muss man schon 400, 500, 600 Euro auf den Tisch legen. Ja, und dann hat man es ja immer trotzdem noch im unmittelbaren Umfeld gelagert. Also die absolute Sicherheit, die gibt es ja sowieso nicht. Aber ich würde mal sagen, ein bisschen was zu Hause zu lagern ist nicht falsch. Aber man sollte eben auch die Auslandslagerung in so einem Hochsicherheitslager unbedingt mit auf der Agenda haben und nutzen.
Okay. Und du hast es vorhin schon erwähnt, ein bisschen bist du mir zuvor gekommen. Ich will aber trotzdem auch nochmal die spezifischen Beispiele. Also was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel das Gold oder auch das Geld vorher brauche, sage ich möchte auf einmal eine größere Summe einzahlen oder ich habe geerbt oder ich habe den Euro-Jackpot geknackt. Gibt es da denn Einschränkungen für mich, wie ich auszahlen, einzahlen, ob ich sage, ich lasse mir das in Gold liefern oder ob ich sage, ich verkaufe das Gold und will wieder das Geld rausholen? Wie ist das da? Also muss ich da mich anmelden? Gibt es da Einschränkungen?
Ja. Der Kunde muss sich eigentlich nur drei Buchstaben merken. A, I und M. AIM, alles ist möglich. Ich kann einzahlen, wann ich will. Ich kann Auszahlungen anfordern, wenn ich will. Ich kann es ausliefern lassen. Es gibt keine Kündigungsfristen, keine irgendwelche Sperrfristen. Das kennen wir nicht. Du kannst die Beiträge anpassen, erhöhen, verringern. Alles völlig unkompliziert. Natürlich ist es logisch, wenn das meine Barren sind, dass ich das können muss. Aber das ist eben in unserer Branche nicht so ohne weiteres der Fall. Deswegen erwähne ich das hier auch nochmal. Aber wenn man sich die drei Buchstaben AIM merkt, ist es gut beschrieben. Ja, da ist man absolut flexibel, keine komplizierten bürokratischen Hürden, die wir da eingebaut haben. Das Ganze online, du hast es schon erwähnt, machbar. 24/7 Attacke.
Das klingt super und IM ist auch, finde ich, eine sehr gute Eselsbrücke. Ob man jetzt sagt, man hat zum Beispiel ein monatliches Lastschriftsmandat, ja, da geht immer monatlich Betrag X ab und dann hat man trotzdem noch eine Einmalzahlung, die man tätigen will. Oder man sagt, okay, ich weiß, ich gehe bald in Urlaub und man nimmt sich was. Also man ist da sehr flexibel. Das kann ich auch wirklich genauso unterschreiben. Ich habe zum Beispiel auch da in Spazien mit dem Depot, dann kam meine kleine Schwester mit dem Führerschein, dann habe ich da auch nochmal gesagt, ja okay, ich greife hier ein bisschen unter die Arme, habe da ein bisschen quasi bei dem Führerschein auch ausgeholfen. Da hat ja auch jeder diese anderen mentalen Konten, die er bedient. Der eine hat vielleicht auch ein Ziel für einen Führerschein, der andere hat ein Ziel für die Hochzeit oder einen Urlaub oder man hat das Ziel Altersvorsorge, ne, darauf kommen wir auch gleich, aber bevor wir quasi auf die verschiedenen Modelle eingehen und was in welchem Fall Sinn macht, so eine grundsätzliche Frage zu der Strategie auch an sich. Warum ist jetzt auch ein Goldsparplan sinnvoller als vielleicht ein ETF oder Aktiendepot, gerade wenn ich zum Beispiel am Anfang stehe?
Naja, mir stört hier ein Wort und das heißt oder. Muss und heißen. Ja, es macht alles Sinn. Aktien machen Sinn unter gewissen Voraussetzungen. ETFs, wenn man sich der Risiken bewusst ist, natürlich auch. Aber ich sehe eben Gold nicht als Konkurrenz zu diesen Sachen, sondern ich sehe Gold als Grundlage von allem anderen. Denn Gold schafft eine stabile Basis, auf der man alles andere dann aufbauen kann. Was mich stört, ist, wenn man zum Beispiel in ETF oder mit Aktien anfängt, kein nichts anderes hat, sondern damit jetzt versucht, sich ein Vermögen aufzubauen. Das, glaube ich, könnte schiefgehen oder wird schiefgehen in der Zukunft. Deswegen die richtigen Schritte einhalten, die richtige Reihenfolge. Und ich würde halt immer mit Gold anfangen. Warum? Gold ist eben seit Jahrtausenden ein verlässlicher Wertspeicher. Es ist nie pleite gegangen, es hat die Menschen nie im Stich gelassen. Es ist eine Währung geworden. Die Menschen haben sich Gold als Währung ausgesucht. Es kam niemand, kein Staat, keine Institution, die gesagt hat, du musst jetzt Gold als Währung einsetzen, so wie man das mit dem Euro gemacht hat oder dem Dollar. Gold hat jede Krise überdauert. Und es ist halt etwas sogar, was an Krisen wächst. Also Gold profitiert von Krisen. Und das Thema Antifragilität ist ja ein riesen Thema bei uns hier auch im Podcast. Und deswegen kann ich eben die Menschen immer wieder nur motivieren, zumindest die sich antifragil aufstellen wollen, die nicht vor jeder Krise Angst haben wollen, sich eben mit Gold auseinanderzusetzen und Gold als wichtiges Fundament in sein Portfolio einzuziehen, nicht als Beimischung, wie das immer gesagt wird, sondern als Fundament. Und deswegen darauf oder auf diesem Fundament aufbauen kann man dann Aktien, ETFs, Fremdwährungsanleihen, Immobilien, Kryptowährungen, kann man dann aufbauen. Ne? Ein Haus baut, hat ja nicht nur ein Fundament, ein Haus hat ja auch ein erstes Geschoss, ein Erdgeschoss, ein Dachgeschoss, ein Dach. Und so kann man das dann eben auch entsprechend aufbauen.
Die Zuhörer, die öfter den Podcast hören, sind damit vertraut. Und ich glaube, wir haben mit der Folge auch noch mal viele neue Zuhörer, die vielleicht mit dem Konzept der Antifragilität noch nicht so vertraut sind. Vielleicht noch mal ein, zwei Sätze dazu. Also du hast schon etwas angeschnitten. Antifragilität ist aus Krisen gestärkter oder auf Krisen vorbereitet zu sein und daraus eigentlich gestärkter hervorzugehen. Ja, kannst du das vielleicht noch mal umreißen in so ein, zwei Sätzen?
Ja, also im Grunde genommen geht es ja darum, wenn ich Geldanlagen betrachte, dann schaue ich mir immer an, nicht das Risikoverhalten, wie das die Finanzindustrie tut. Also die Finanzindustrie, die Banken ordnen ja Geldanlagen in sogenannte Risikoklassen ein. Gibt es von 1 bis 7. 1 ist das risikoärmste, 7 ist das riskanteste und eben die Zwischentöne. Das mache ich nicht, weil ich dieses Volatilitätskonzept, also die Schwankung einer Anlageform nicht als Risiko sehe, sondern ich nutze das Konzept von Nassim Taleb. Nassim Taleb ist der Autor des Buches Antifragilität. Und er hat empfohlen, Geldanlagen in 3 Kategorien einzuteilen oder einzusortieren. Fragil, robust, antifragil. Das sind die 3. Also so gucken, wie verhalten sich denn Geldanlagen in gewissen Szenarien? Wie verhalten sich Geldanlagen in Krisen? Und eben dann dementsprechend diese Töpfe zu füllen. Also zum Beispiel eine Anleihe, eine Staatsanleihe wird halt in einer Krise, nehmen wir mal eine Systemkrise, eine Staatskrise, die würde ich im fragilen Segment einordnen, weil die dann eben in solchen Phasen untergeht. Oder eine Aktie ist halt unter gewissen Umständen, gewissen Szenarien, kann es robust sein, aber es kann eben auch in der fragilen Schublade landen und so weiter. Also so sortiert man diese Dinge dann ein. Gold gehört für mich in die antifragile Schublade, weil es eben von Krisen profitiert. Und Antifragilität ist halt definiert als etwas, was nicht nur Krisen widersteht, sondern das aus Krisen gestärkt hervorgeht, das davon profitiert. Und das ist dieses Konzept, was ich verfolge und was ich eigentlich auch jedem so ein bisschen ans Herz legen möchte, sich damit mal auseinanderzusetzen. Wir haben ja schon viele Podcast-Folgen dazu gemacht und wir versuchen ja dieses Konzept so ein bisschen in die Köpfe reinzubekommen und den Menschen klarzumachen, dass das, wie sie bisher Risiken betrachten und managen, vielleicht nicht der beste Weg ist. Es ist ein Weg, man kann das so machen, aber es ist in meinen Augen nicht der beste Weg, weil wir müssen uns Geldanlagen anschauen in solchen Stressszenarien. Mir nützt es ja nichts, eine Geldanlage zu betrachten, wenn immer die Sonne scheint oder wenn es nur Wachstum gibt. Natürlich profitieren Aktien von Wachstum. Wenn wir Phasen mit Wachstum haben, dann werden Aktienpreise steigen. Was ist aber, wenn dieses Wachstum mal ausfällt oder sich umkehrt? Wie verhält sich denn meine Geldanlage dann? Und das sind die spannenden Fragen, die man sich stellen muss. Und die meinen Podcast hören, kennen ja das Beispiel mit dem Bergsteiger, ne, das ich immer bringe. Ein kluger Bergsteiger, für den ist der Aufstieg immer nur eine Option. Also er muss nicht zum Gipfel kommen, wenn es zwischendurch Schwierigkeiten gibt. Der Abstieg ist die Pflicht. Runter müssen wir immer kommen. Der Gipfel ist halt immer nur ein Bonbon, ja, eine Option, eine Möglichkeit, runter müssen wir. Und genauso ist es eben auch bei der Geldanlage. Mich interessiert nicht das Schönwetter, mich interessiert das Gewitter, der Sturm, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe.
Toll beschrieben. Auch das Bildliche, ne? Den Vergleich mag ich auch, den kenne ich ja und finde ich toll. Und das hört sich auch gut an und wenn ich jetzt ein bisschen konkreter werde, ich habe es vorhin schon erwähnt, bietet ihr auch verschiedene Modelle an, weil jeder ja auf einer anderen Stufe startet. Ne? Wenn man bei dem Bergsteigermodell vielleicht bleiben will, anders, aber da ist einer im Tal, der andere ist vielleicht schon auf 1000 Höhenmetern mit seinem Vermögen. Euer Konzept ist ja auch, ihr habt 3 Bausteine, wenn man es so sagen möchte. Es gibt absichernde Depots, aufbauende und vorsorgende, die man so in diese Kategorien unterteilen kann, absichern, aufbauen und vorsorgen. Und was mache ich zum Beispiel auf Stufe 1, wenn ich jetzt sage, ich möchte erstmal mein Geld schützen, also absichern, ich möchte Kaufkraft erhalten, vor der Inflation schützen, unabhängiger jetzt von Staaten und Banken sein. Das, da? Was habt ihr denn für so Optionen in dem Moment für Depot-Varianten?
Naja, sagen wir mal, der flexibelste in meinen Augen ist der sogenannte Maximum-Flex-Tarif. Dort hast du eben maximale Flexibilität. Du musst nicht so viele Fragen im Vorfeld beantworten. Du musst bei dem Produkt zum Beispiel auch kein Sparziel haben. Es gibt ja oft junge Menschen, die sagen, ich weiß nicht, ob ich 20, 30, 40 Jahre oder nur 10 oder 5 Jahre sparen möchte. Ich weiß es nicht. Ich kann dir das jetzt nicht beantworten. Die Menschen gibt es ja durchaus. Oder ich weiß auch nicht, in welche Stückelung oder ob ich einen Barren oder eine Münze haben möchte. Das weiß ich alles nicht. Das ist für mich auch nicht, vielleicht auch nicht wichtig. Dann bietet sich halt dieses Produkt an, weil der Maximum Flex eben nicht darauf angewiesen ist, dass du das alles im Vorfeld beantworten musst. Wir kaufen hier die größtmögliche Stückelung ein und der Kunde und der Sparer kann sich im Nachhinein überlegen, wenn er mal was ausgeliefert haben möchte, in welcher Stückelung er das ausgeliefert haben möchte. Also wir können das dann umarbeiten, umschmelzen lassen. Hier hast du also maximalste Flexibilität, die du brauchst. Und das Produkt eignet sich eben für Menschen, die nicht klar sind und noch nicht ganz genau wissen, wo sie hinwollen. Die wissen vielleicht, hier gibt es irgendein Problem, eine Systemkrise, ich will mich vor Inflation schützen. Ich will vielleicht auch schon ein bisschen was für meine Altersvorsorge tun. Da bietet sich halt dieses Produkt an, weil es eben hinten raus absolut flexibel ist. Ja, man kann Gold, Silber, Platin, Palladium frei miteinander kombinieren. Die Lagerung ist flexibel. Es ist also hier eine Geschichte, wo ich sage, ja, wer sich nicht ganz so sicher ist und noch nicht ganz konkret vor Augen hat, wie das aussehen soll in Zukunft, der ist mit dem Produkt gut bedient.
Okay, und wenn ich so wie du es auch erwähnt hast, Gold, da entscheiden sich auch viele für, aber da sind dann auch andere Edelmetalle durchaus frei kombinierbar in dem Modell. Wenn man sagt, noch Silber zum Beispiel, was ja auch für viele interessant ist, oder ja, Platin, Palladium. Und wie ist das da mit dem Versicherungsschutz?
Na, der ist schon in allen Produkten drin. Also der Versicherungsschutz ist ja bei uns im Lagerkonzept mit enthalten und den haben wir quasi über alle Konzepte gelegt. Aber den gibt es hier eben auch und das muss man halt wissen.
Ja, das genau. Ist ja auch gerade dann in dem Fall wichtig, wenn man sagt, man will das absichern, ne, vor Inflationsschützen, wie du schon gesagt hast, dass man auch weiß, okay, im Fall der Fälle bin ich da dann natürlich auch versichert. Ja. Das mal nochmal. Was ich auch gesehen habe, was ich auch kenne und schon auch viel Anfrage über ja, Instagram, TikTok und Co. kam, ist im Bereich Vorsorge das Depot auch die Edelmetallrente. Was hat es damit auf sich?
Naja, grundsätzlich, wer ein bisschen mit offenen Augen und offenem Geist durch die Welt läuft, der kann erkennen, dass die staatlichen Rentensysteme oder die anderen Möglichkeiten, die da angeboten werden, wahrscheinlich nicht ausreichen werden, um einen, ja, sag ich mal, guten, vernünftigen Lebensabend zu finanzieren. Das wird nicht funktionieren, das wissen wir ja heute schon. Und da müssen wir auch gar nicht großartig in die Trickkiste greifen, um hier Menschen klarzumachen, dass das System tot ist oder kaputt ist. Deswegen macht es Sinn, sich privat und persönlich mit dem Thema Rentenvorsorge zu beschäftigen und sich Gedanken zu machen, wie man selbst seine Altersvorsorge aufbauen möchte. Und ich kann nur empfehlen, eben auch die Edelmetalle nicht zu vergessen, beziehungsweise die Edelmetalle auch als Grundlage einer soliden, seriösen Altersvorsorgeplanung zu machen. Gerade in turbulenten Zeiten wie den heutigen sind sie einfach wertstabil und wie ich es vorhin schon beschrieben habe, sind halt auch Krisenprofiteure. Ja, braucht man sich nur die letzten Jahre mal anschauen. Es werden sicherlich auch wieder andere Zeiten kommen, wo man das dann wieder neu betrachten und bewerten muss. Aber aktuell ist es einfach so, es gibt da nicht viele Möglichkeiten, die ich sehe, die hier in Zukunft, in der nächsten Zeit funktionieren werden. Und deswegen setzen eben auch viele Kunden bei uns im Haus auf die Edelmetallrente, weil sie sagen, ja, ich möchte auch meine Altersvorsorge unbedingt auf Edelmetallen aufbauen. Ich möchte hinten raus flexibel sein. Ich möchte auch hinten raus die Möglichkeit haben, im Alter mir eine Rente auszahlen zu lassen. Ja, also zu sagen, ich verrente oder man nennt das Entnahmeplan. Ich entnehme mir halt einen gewissen Betrag jeden Monat, der dann quasi mir als Rente dient. Das kann ich ganz gut mit Edelmetallen machen. Wir haben schon viele Kunden, die das nutzen. Und eben da auch total happy sind. Natürlich auch gerade jetzt in den letzten Jahren sehr gut von den steigenden Preisen, von den steigenden Gold- und Silberpreisen profitiert haben. Das muss man einfach so ein bisschen im Hinterkopf haben. Der größte Vorteil in dem Produkt ist für mich, dass man keine staatliche Abhängigkeit hat und eben eine Rente, die erstmal unabhängig vom Finanzsystem ist. Ich habe es ja auch schon angedeutet, dass eben unser Rentensystem extrem marode ist und man sich eigentlich auf den Staat nicht so recht verlassen kann. Das sollte ja jetzt auch immer mehr Menschen bewusst werden, dass da viel versprochen wird und wenig gehalten. Und deswegen kann ich nur sagen, Gold ist wertbasiert, Gold ist kein Versprechen, Gold es gibt kein Kontrahentenrisiko. Also ich habe niemanden auf der anderen Seite, dem ich vertrauen muss, dass er seine Zusage einhält. Und deswegen, Gold kennt kein Vertrauen, Gold ist Vertrauen.
Sehr schön gesagt. Und da dann noch die Frage bei der Edelmetallrente. Wenn ich es jetzt, ich sehe es mal so, man startet parallel oder ein bisschen später, als man mit der gesetzlichen Rente startet. Ne? Vielleicht man hat einen Arbeitseintritt und ein paar Jahre später wird man erst so darauf aufmerksam und hat so 30, 35 Jahre, wo man wirklich sagt, man nutzt das Thema und möchte sich mit der Edelmetallrente wirklich ja seine Rente aufbauen, seine Vorsorge. Wie ist das? Habe ich in den Jahren trotzdem auch flexiblen Zugriff darauf, wenn mal ja irgendwas Unvorhergesehenes sein sollte? Wie ist das da in dem Modell jetzt gegenüber zum Maximum Flex? Habe ich da irgendwelche anderen Bedingungen?
Naja, das ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Ne? Wenn man hier ein Produkt hat, was ständig verfügbar ist, wo man ständig drauf zugreifen kann, dann ist das bei einer Altersvorsorge problematisch. Weil ich brauche die ja in 30, 40 Jahren, wenn ich in Rente gehe. Dann ist es suboptimal, wenn ich da auch reingreifen kann. Ja, natürlich kannst du das bei der Edelmetallrente tun, aber man muss sich halt immer bewusst sein, dass man dort eben seine Substanz angreift, die für das Alter vorgesehen ist. Gehen tut es, man kann volle Auslieferung verlangen, man kann volle Auszahlung verlangen, man kann Teilauszahlung verlangen, man hat eben keine Kündigungsfristen. Es ist das Eigentum des Sparers, ich kann mich da nicht dazwischen stellen und sagen, nee, machen wir jetzt mal nicht, das ist für die Altersvorsorge. Ich kann einen dezenten, liebgemeinten Hinweis geben, dass man das nicht tun sollte unbedingt, wenn man nicht muss. Aber ich kann den Kunden da nicht zwingen, es ist ja seins. Na, und das ist eben ganz wichtig.
Genau, das das kann ich auch nachvollziehen. Natürlich ist es immer auch gut, auch wenn man sagt, man kann oder man sollte sich vielleicht irgendwo vor sich selbst manchmal schützen in so einem Bereich. Aber das ist ja gerade der Vorteil von den Edelmetallen und ja auch euer Versprechen als Noble Metal Factory, dass ihr sagt, der Kunde ist Eigentümer der Edelmetalle, der Kunde hat darauf Zugriff und er hat das letzte Wort. Ja, aber wie du gesagt hast, beratend tätig sein, ihn darauf hinweisen, ne? Schau mal, es war für deine Altersvorsorge gedacht, ist schon so viel drin, bist du sicher, dass du darauf zugreifen möchtest oder so in dem Falle, ne? Aber da seid ihr ja dann die Experten. Okay, jetzt hast du es ja gerade eben auch schon angesprochen, wir haben ja jetzt, was Gold angeht, so eine Rallye, die wir beobachten. Natürlich, wenn man sich die Hintergründe anschaut und so, wird auch klar, was da los ist. Du hast ja auch schon im Podcast drüber geredet, aber wie ist das denn jetzt bei einem Goldsparplan, wenn der Preis mal fällt? Also ich sag mal, ich bin monatlicher Einzahler jetzt zum Beispiel.
Ja.
Und da habe ich ja gewisse Schwankungen. Und was, wenn es aber langfristig einfach mal jetzt runtergeht? Also wie handle ich das in so einem Goldsparplan?
Ja, ich sage ja immer, der Preis ist nicht das Entscheidende. Gold kauft man, kann man eigentlich immer kaufen, ne? Am besten über so einen Sparplan, wenn man dann eben das, was du gerade beschrieben hast, dieses ständige Auf und Ab, das gibt es ja auch beim Goldpreis, kann man eben da auch schön so ein bisschen, wenn man es langfristig betrachtet, eben schön austarieren. Man kriegt einen schönen Durchschnittskosteneffekt, Cost-Average-Effekt hin, langfristig. Ideal wäre für den Cost-Average-Effekt, wenn der Preis eben jetzt über einen längeren Zeitraum mal fallen würde, weil dann kriegt man natürlich hier und anschließend wieder stark ansteigen würde, das ist das Optimum, der Idealzustand vom Cost-Average-Effekt, dann hat man hier natürlich von diesen fallenden Preisen profitiert, weil man umso mehr Metall dann auch bekommen hätte. Deswegen, ich persönlich nutze das schon viele Jahre. Ich kenne das gar nicht anders. Also ich lege jeden Monat konsequent Geld beiseite in verschiedene Töpfe. Du hast vorhin von den mentalen Konten ja auch gesprochen, für verschiedene Zwecke und Ziele. Und deswegen denke ich da gar nicht großartig drüber nach. Für mich ist das normal und für mich gehört das dazu, wenn ich über Altersvorsorge nachdenke, das so zu machen oder über Reservenbildung im Allgemeinen nachdenke. Aber ich kann eben nur noch mal darauf hinweisen, dass fallende Preise für Sparpläne eher eine willkommene Gelegenheit darstellen, als dass sie zum Problem werden.
Und du hast ja auch angesprochen, langfristig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und sage, okay, ich spare jetzt in Gold und ich mache das aber nur ein Jahr und nach einem Jahr will ich es mir dann auszahlen lassen, aber in dem einem Jahr hatte ich halt vielleicht dann das Pech, dass Gold jetzt nicht die beste Performance hatte, dann kann es ja durchaus passieren, dass ich nicht wirklich Ertrag daraus für mich gewonnen habe. Was heißt denn für dich dann langfristig? Also was ist so ein langfristiger Anlagehorizont, mit dem du auch rechnest, wo du sagst, da ab dem Zeitpunkt war es in der Vergangenheit so, wenn man sich auch Daten anschaut und Prognosen, dass das dann, ich sag mal, keine große Rolle gespielt hat, ob der Preis jetzt gefallen oder gestiegen ist, weil er sich langfristig austariert.
Ja, also Pläne sollten 20 Jahre plus sein, die sollten sogar noch länger sein. Wer dann vielleicht schon sein Mindset dahin entwickelt hat, dass er eben wirklich super langfristig denkt, der denkt auch über Generationen hinweg. Aber das kann man jetzt einem jungen Sparer noch nicht zumuten. Das ist ein Prozess, der sich da dann auch einstellt mit dem Alter. Aber ich empfehle halt, wenn man es jetzt mal ganz krass sagt, wirklich generationenübergreifend auch zu denken, welche Geldanlage würde ich heute wählen oder welche Geldanlagen wähle ich heute, die auch meine Kinder und von denen meine Kinder und Kindeskinder auch noch profitieren können. Und dann wird die Auswahl ganz klein und ganz bescheiden und dann bleibt nicht so viel übrig, was man dann nutzen würde. Das vielleicht mal so als Gedankenspiel mal spielen und überlegen, welche Anlagen sind denn jetzt eigentlich in der Menschheitsgeschichte wirklich gut gelaufen, welche haben funktioniert und welche haben eben das Zeitliche gesegnet. Das mal als Gedankenmodell zu spielen, hilft vielleicht auch so diese Fülle an Angeboten, an Finanzprodukten mal so ein bisschen zu reduzieren und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Deswegen so lang wie möglich gucken und den Anlagehorizont entsprechend wählen.
Ich kenne es ja auch von Social Media, wenn ich die Nachrichten sehe in deinem Postfach, dass die Frage kommt, Gold ist jetzt so lange so angestiegen, lohnt es sich denn, wenn ich jetzt kaufe, nicht, dass bald der Preis fällt oder so. Und dann ist eigentlich es relativ schnell, wenn man den Menschen die Frage stellt, ja, was ist denn dein Beweggrund? Möchtest du dich absichern oder möchtest du viel Rendite jetzt auf kurze Zeit mit Gold machen? Und dann ist eigentlich immer die Antwort in 99% der Fälle, absichern, langfristig Vermögen aufbauen.
Ja.
Und dann hat sich die Frage meistens auch schon erledigt. Ja, dann hat man ein, zwei Nachrichten und dann haben die Leute für sich erkannt und diese Selbstrealisation gehabt, ja, stimmt, wenn ich wirklich über einen langfristigen Anlagehorizont nachdenke und Gold halt nicht als dieses Renditeobjekt sehe, womit viele ja dann Aktien oder Anlagen generell in Verbindung bringen, wie du gesagt hast, hat man da so eine andere Einstellung dazu. Dann bekommt man einen anderen Blick dafür.
Ja, Benjamin, du hast völlig recht und du hast es auch richtig argumentiert. Aktien, nimm mal das Beispiel mal, die brauchen Wachstum. Ja, und dann denke ich halt als Anleger auch in Wachstum. Der Preis muss steigen, der Preis muss steigen, der Preis muss steigen. Das ist aber etwas, was nicht von Dauer sein kann. Es gibt nichts, was immer wächst. Es gibt eben Wachstumsphasen, es gibt Kontraktionsphasen. Und dieses Gedankenspiel mache ich beim Gold halt nicht. Beim Gold brauche ich diesen Wachstumsgedanken nicht. Gold wächst nicht. Wir haben eine begrenzte Menge, das wissen wir. Und wir haben unterschiedliche Phasen der Nachfrage von Gold, mal mehr, mal weniger. Aber wir haben immer so ein Grundrauschen drin. Und die Frage, die sich beim Gold stellt, ist nicht das Wachstum oder die Rendite, wie du es richtigerweise schon gesagt hast, sondern das Absichern. Gold hat eher Versicherungscharakter. Es ist eine Versicherung, die ich da abschließe. Und das Schöne beim Gold ist eben, ich kann die Versicherung auch abschließen, wenn das Haus schon brennt. Das geht ja bei einer Wohngebäudeversicherung nicht. Das muss ich vorher machen. Aber beim Gold ist das Schöne, wenn ich sehe, oh, am System fängt es jetzt an, lichterloh zu brennen, dann kaufe ich mir mal schnell ein bisschen Gold. Das geht ja sonst nicht. Und das ist halt das Charmante am Gold. Natürlich muss ich dann entsprechend eine höhere Prämie zahlen. Okay, gut. Aber letztlich kann ich nur den Rat geben, betrachtet Gold nicht wie Aktien oder wie andere Wachstumsanlagen, sondern das ist eher was für die Absicherung.
Auch nochmal ein sehr schöner Vergleich, wie ich finde. Und das bringt uns auch langsam Richtung Ende der Folge, weil ich glaube, das Bild ist jetzt klarer geworden oder wird immer klarer, auch für Zuhörer, die sich jetzt zum ersten Mal intensiver mit dem Thema Goldsparpläne beschäftigen und können sich schon jetzt vorstellen, wie das funktioniert. Vielleicht nochmal zum Schluss kurz zusammengefasst, in ein paar Worten, bevor du dann zum Abschluss kommst. Wie kann ich jetzt konkret damit anfangen?
Naja, ganz einfach. Also wähle erstmal das Modell, was am besten zu dir passt. Da macht es dann aber Sinn, vorher auch ein Gespräch zu führen, dass man sich mal austauscht, dass wir vielleicht auch ein bisschen was von dir erfahren, was du willst, wo die Reise hingehen soll. Wie willst du für deine Zukunft vorsorgen? Ja, wir beraten dich da gerne in diesen drei Stufen, Wendelin, die du vorhin genannt hast, absichern, aufbauen und vorsorgen. Und wir unterstützen dich da einfach, das für dich passende Modell zu finden, was zu deinen Bedürfnissen am besten passt. Buche dir einfach über unsere Webseite ein unverbindliches Beratungsgespräch. Auch in der Folgenbeschreibung findest du den Link. Ganz in Ruhe und ohne jeglichen Druck, ganz entspannt. Dann kannst du alles in Ruhe prüfen. Welches Modell ist das Richtige für dich? Nimm die Informationen auf, verarbeite sie für dich. Du musst nicht sofort eine Entscheidung treffen oder was kaufen, sondern lass dir Zeit, überlege ganz genau. Es geht um deine Zukunft und deswegen versuchen wir dich da bestmöglich zu unterstützen. Und wir nehmen uns dann auch die Zeit, all deine Fragen zu beantworten und dir alle notwendigen Informationen zu geben, damit du eine fundierte Entscheidung in deinem eigenen Tempo treffen kannst.
Super. Dann, Ronny, möchte ich mich bei dir bedanken, dass ich nochmal hier sein durfte, mit dir über das Thema Goldsparpläne zu reden. Waren super viele hilfreiche Informationen. Auch mir ist nochmal ein Licht aufgegangen. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Wendelin, super, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Und fand ich ein ganz tolles Gespräch mit hoffentlich vielen guten Erkenntnissen für die Zuhörer.